Woran glaubst du eigentlich?
Ich glaube an den Vater, den Allmächtigen. Die Entscheidung für diese kleine Textpassage aus dem Glaubensbekenntnis ist mir tatsächlich ganz leicht gefallen. Ich glaube an den Vater und ich glaube an den Allmächtigen. Mit dem Vater fange ich mal an. Da ist das Vaterunser, das ich gemeinsam mit allen Christen dieser Erde gemeinsam bete. Das tue ich, weil Jesus uns das so gelehrt hat, so zu beten. Ich empfinde es so, dass Gott sich im Vaterunser zu seinen Kindern bekennt. Deshalb dürfen wir Vater sagen. In meinen persönlichen Gebeten spreche ich Gott immer dementsprechend an, wie meine Gemütslage ist, beziehungsweise was ich so auf dem Herzen trage, als Anliegen, als Sorgen, als Bitten, als Dank. Und da spüre ich, dass auch das mein persönliches Glaubensbekenntnis ist. Ich sage zum Beispiel, Herr, wenn ich flehe, wenn ich von Gott etwas erbitte oder wenn ich ihm etwas klagen möchte, dann sage ich Herr. Ich sage, großer Gott, wenn ich vor Ehrfurcht, vor Respekt, vor Staunen am liebsten meine Hände erhebe oder vor ihm auf die Knie fallen möchte. Wenn ich zu Gott als meinen Vater bete, bekenne ich mich zu ihm als sein Kind. Ich sage, Vater, wenn Gott in meiner Vorstellung riesige Arme und riesige Hände hat, so riesig, dass ich mich mit allen meinen Lieben da hineinbergen kann, dass ich da hineinpasse, dann ist mein Herz erfüllt von Gottes wunderbaren Eigenschaften, die für mich positive Väterlichkeit bedeuten. Da sind Zuneigung, Offenheit, sich Zeit nehmen, ernst genommen werden, Vertrauen, Sanftheit, Verlass, Treue, Trost, Ermutigung, Verständnis und das bedeutet auch Liebe. Ich stelle mir eine Eltern-Kind-Beziehung vor. Wer selbst Kinder hat, der weiß, dass das so ist. Meine Kinder bleiben ein Leben lang meine Kinder. Wenn es meinen Kindern gut geht, so ist es jedenfalls bei mir persönlich, dann geht es irgendwie auch mir gut. Wenn es meinen Kindern schlecht geht, dann leide ich. So stelle ich mir das auch bei Gott vor. Er freut sich mit mir und er leidet mit mir. Und das hört nie auf. So wie Eltern und Kinder an einer guten Beziehung arbeiten, so nehme ich auch wahr, dass mein Vater im Himmel eine lebendige Beziehung zu mir haben möchte. Und ich zu ihm. Das bedeutet Pflege. Das bedeutet sich Zeit nehmen. Das bedeutet Ehrlichkeit und auch Offenheit. Wenn ich Gott meinen Vater nenne, gehört zu meinem positiven Vaterbild auch, dass ich Fehler und Fehltritte zugebe, dass ich mich nicht schämen muss dafür, dass ich mich korrigieren lasse, dass ich bereit bin, meine Lehren zu ziehen, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Mir ist noch sehr viel mehr eingefallen zu Gott, meinem Vater, aber ich beschränke mich jetzt auf diese Gedanken und komme jetzt zu Gott, dem Allmächtigen. Ich gebe gerne zu, dass ich mich hierzu erstmal ein bisschen belesen habe. Ich zitiere aus einer alttestamentlichen und einer neutestamentlichen Bibelstelle. Gott sagt in 1. Mose 17, Vers 1, ich bin Gott, der Allmächtige. Und in Offenbarung 1, Vers 8 steht, ich bin das Alpha und das Omega, spricht Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Allmächtiger als Name Gottes wird im Alten Testament nicht sehr häufig gebraucht. In den Zeiten, da man in großen Familienverbünden lebte und der Patriarch das Oberhaupt bildete, war dieser Gottesname gebräuchlicher. Gott offenbart sich selbst den Menschen mit diesem Namen. Er sagt, ich bin allmächtig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin allmächtig. Er kann alles, einfach alles. Er hat die Macht über alles und jeden. Wikipedia sagt zu allmächtiger Gott, Macht sei nur dann Macht, wenn sie auf Widerstand treffe. Unendliche Macht aber hat keinen Widerstand mehr. Hier wäre also die Allmacht eine leere Macht. Es gibt das sogenannte Allmachtsparadoxon. Ein mächtiger Gott müsste einen Stein schaffen können, den er selbst nicht heben kann. Im Bibellexikon lese ich, der Name Allmächtiger wird wieder auftauchen, wenn Gott seine Absichten in Macht und Gericht ausführen wird. Der Name Allmächtiger war in Verbindung mit zeitlichen Verheißungen geoffenbart worden, der Name Vater in Verbindung mit ewigen Ratschlüssen. Wenn ich nun die Attribute des Vaters in Beziehung setze zu denen des Allmächtigen, so folgere ich, der Vater steht für mich auf der Ebene des gemeinsamen Lebens. Da ist Beziehungsnähe, da ist Menschlichkeit, da ist der Ruhepol, da ist mein Beschützer, da ist der, der mich versteht und der mich tröstet. Und dann ist da auf der anderen Seite der Allmächtige, zu dessen Attributen Zorn, Furcht, Machtausübung, Entfernung, Unendlichkeit und Willkür gehören. Empfinde ich das eigentlich als einen Widerspruch? Nein, ich sehe das eher so, dass mein Bekenntnis zum Allmächtigen eine Art Erinnerung, vielleicht ein bisschen wie eine Warnung ist, damit ich es mir mit meinem Vater oder meinem Papa, manche sagen Papa, nicht allzu gemütlich und kuschelig einrichte. Ein Gott, der nur Vater wäre, wäre mir vielleicht zu wenig. Vor meinen Gott als Allmächtigen trete ich ehrfürchtig. Er kann alles, er beherrscht alles, er hat die Macht über alles. Ihn lobe ich für seine Taten, ich sehe seine Schöpfung, ich sehe, was er alles erschaffen hat, ich sehe die Wunder, die er vollbringt. Ihn lobe und preise ich, ihm zur Ehre singe ich, ihn bete ich an. Ich betrachte es als Genialität. Gott ist mir nah und trotzdem hoch und weit. Nähe und nötiger Abstand zugleich. Das finde ich bei niemandem sonst. Einen weiteren Aspekt möchte ich noch ansprechen. Der Name Allmächtiger verleitet dazu, Gott für alles, was in der Welt geschieht, und oftmals ist der Mensch selbst schuldig oder verantwortlich für das, was geschieht. Aber die Menschen wollen ihn verantwortlich machen. Die Menschen sagen, du hast das zugelassen, du hast es nicht verhindert, du bist schuld. Keiner weiß, warum das so ist, dass schreckliche Dinge geschehen, Katastrophen, Unglücke, Unfälle, wo Menschen zu Schaden kommen oder sogar sterben. Aber es gibt immer wieder neue Lebensmöglichkeiten. Gott besitzt nämlich die Macht der Liebe. Er hat seine Liebe gezeigt in der Geschichte der Propheten und in der Geschichte seines Volkes Israel und dann vor allem in seinem Sohn, Jesus Christus. Und diese Liebe will er durchsetzen im Laufe der Zeit. Vielleicht ist der Begriff Gott, der Allmächtige, eher ein Hoffnungsbegriff. Die Hoffnung darauf, dass sich die Kraft der Liebe durchsetzen wird. Der allmächtige Gott ist als neugeborenes Flüchtlingskind auf die Erde zu den Menschen gekommen. Machtausübung durch Ohnmacht. Der Allmächtige ist von oben herabgekommen. Ein Abstieg. Er will über die Herzen der Menschen Einfluss ausüben. Im Philipperbrief schreibt Paulus vom Verzicht auf Macht. Stattdessen geht es um das Mitleiden. Er schreibt den sogenannten Christushymnus. Der lautet, obwohl Jesus Christus in allem Gott gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf Vorrechten, sondern verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren, lebte als Mensch unter Menschen, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Für mich gestaltet sich diese Aussage und dieser Aspekt über die Macht der Liebe wie eine Brücke zu uns Menschen. Gott selbst wurde Mensch, lebte unter uns, zeigte uns, was mit der Macht der Liebe zu bewerkstelligen ist. Das sind meine Gedanken und das ist mein Bekenntnis zu Gott, dem Vater, dem Allmächtigen. Und ich freue mich auf den Predigtteil von Matthias, der sicher mit seinem theologischen Grundwissen nochmal ganz andere Gedanken und neue Ansätze für uns hat. Wir wollen jetzt unseren christlichen Glauben bekennen und ja, ich denke, das ist auch angebracht, dass wir, wenn wir vor Gott treten und uns zu ihm bekennen, dass wir uns erheben.
Ich möchte noch ein paar Minuten einen Gedanken zumuten, der vielleicht ein bisschen spröder ist auf den ersten Blick und wo ich aber glaube, dass er für unseren Glauben sehr, sehr wichtig ist und auch für unser Nachdenken über unseren Glauben und für unser Reden darüber. Was Ilke nämlich gerade gemacht hat, ist, dass sie zwei Glaubensaussagen miteinander in ein Verhältnis gebracht hat, dass sie sie gewichtet hat, miteinander verbunden hat und überlegt hat, wie passen die eigentlich zusammen. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir die unterschiedlichen Dinge, die man über Gott sagen kann, zum Beispiel allmächtig und väterlich, mütterlich, dass die ja irgendwie auch zusammengehören und wir, ja, das ist die Aufgabe unseres Glaubens, die immer wieder miteinander in eine Balance auch zu bringen. Und es kommt eben nicht nur auf die einzelnen Dinge an, kommt nicht nur darauf an, steht in der Bibel, dass Gott allmächtig ist, sondern es kommt auch darauf an, in welchem Zusammenhang steht's und wie passt es zusammen mit dem ganzen Bild, das uns die Bibel von Gott zeigt. Auf die Reihenfolge kommt's an, auf die Gewichtung, auf die Zusammenhänge. Wenn man nur jetzt zum Beispiel die Allmacht nehmen würde, hätte man ein falsches Bild von Gott, ein furchterregendes, ein kaltes, wenn man nicht auch wüsste, dass Gott wie ein Vater und wie eine Mutter ist. Ich habe dazu viel gelernt von einem niederländischen Theologen, der heißt Cornelis Miskotte, und er nennt das die Grammatik des Glaubens, klingt ja furchtbar, Grammatik habe ich immer gehasst, oder biblische Grammatik. Um das vielleicht ein bisschen uns näher zu machen, habe ich ein kleines Bild mitgebracht. Raphael, kannst du das anbieben? Wer auf Facebook unterwegs ist, der kennt ähnliche Bilder, die werden öfter mal geteilt. Mal gucken, ob es funktioniert. Also, man kann sagen, die Spinnen und die Spinnen. Und je nachdem, wie man schreibt, bedeutet es was sehr Unterschiedliches. Man kann sagen, er verweigerte Speise und trank, dann hat er nichts gegessen und getrunken. Man kann sagen, er verweigerte Speise und trank, dann hat er stattdessen 5 Bier gehabt und sagt, das ist auch eine Mahlzeit. Anderes Ergebnis. Man kann sagen, der Junge sieht dir ungeheuer ähnlich und dann hört das die Mutter vielleicht als Kompliment. Man kann sagen, der Junge sieht dir ungeheuer ähnlich, dann ist es kein Kompliment. Oder ich mag meine Familie kochen und meinen Hund. Ohne Komma ziemlich doof. Wenn man das Komma setzt, ist es besser. Man braucht nur eins, aber es macht einen großen Unterschied. Ich mag meine Familie kochen und meinen Hund. Also manchmal macht es einen Unterschied, aufs Detail zu achten. Und so ist es oft mit Glaubensaussagen auch und so ist es heute mit unserem Thema auch. Im apostolischen Glaubensbekenntnis kommt diese Verbindung zweimal vor, wo Gott als Vater und allmächtig bezeichnet wird. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und nachher dann, ich glaube an Jesus Christus und dann fährt er auf und er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Und es macht einen Unterschied, ob man sagt, ich glaube an den Vater, den Allmächtigen oder ob man sagt, ich glaube an den Allmächtigen, den Vater. Und es macht einen Unterschied, ob man sagt, ich glaube an den allmächtigen Vater, Vater ist das Hauptwort, das andere sozusagen regiert, oder ob man sagt, ich glaube an den väterlichen Alleinherrscher. Völlig anderes Bild. Mache ich nachher nochmal ein bisschen genauer. Die Grammatik ist wichtig, die Reihenfolge, die Gewichtung. Unsere Bibel ist so ein vielfältiges Buch, da stehen so viele unterschiedliche Sachen drin und das ist gut, weil sie sozusagen unseren Glauben in alle möglichen Lebensaspekte damit hineinbringt. Aber es ist schon manchmal auch so, dass sich jeder so seinen Satz rauspickt und sagt, so ist es, guck mal, da steht's doch schwarz auf weiß und ich habe Recht und du hast Unrecht und auf einmal haben 100 Christen 1000 Meinungen und man weiß gar nicht mehr, was soll man eigentlich denken und glauben. Und manches ist auch eher ungesund und gibt eine Glaubensvorstellung, die Menschen eher krank macht, die sie unter Leistungsdruck setzt, die Angst macht vor Gott oder wie auch immer. Und deshalb ist die Frage nicht nur, steht es da, sondern in welchem Zusammenhang steht es und wie hängt es zusammen mit der Vielfalt dessen, was in der Bibel steht. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir in der Bibel zu Hause sind, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir da reinwachsen. Und damit ist man ja nie ganz fertig. Also ich habe die Bibel in meinem Leben mehrfach von vorne bis hinten durchgelesen, aber erstens habe ich nicht alles verstanden. Zweitens das, was ich denke, dass ich es verstanden habe, nur ein bisschen. Und drittens hat man ja nie alles immer auf der Pfanne. Aber man wächst ein Stückchen rein, man kriegt ein Gefühl dafür, ein angenähertes Gefühl, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Und je mehr man da hineinwächst, umso mehr merkt man, es gibt in der Bibel sowas wie einen inhaltlichen Magneten, der alles anzieht und der alles ausrichtet. In der Reformation bei Martin Luther heißt das, es gibt in der Bibel eine Mitte der Schrift. Und was ist diese Mitte? Wer ist diese Mitte? Luther sagt, es ist Jesus. Und Jesus ist natürlich auch nochmal, dass jeder denkt sich Jesus auch wieder an, das kann man wieder sagen, ja, nimmt jeder seinen Satz raus und stellt sich Jesus vor, deshalb sagt Luther, es ist nicht Jesus, wie du in dir denkst, sondern es ist, was Jesus treibe. Das ist das, was Jesus tut. Das ist das, was Jesus denkt, was Jesus sagt. Was er denkt, was er denkt, weißt du nicht. Aber was er sagt, kannst du lesen. Und was er tut, kannst du lesen. Es gibt eine geheime Mitte, an der sich alles ausrichtet. Und das ist die Barmherzigkeit, das ist die Liebe, das ist die Väterlichkeit, die Mütterlichkeit Gottes, die Vergebung. Man muss übrigens nicht feministisch angehaucht sein, um Gott auch die Mütterlichkeit hinzuzupacken, sondern das wichtigste Wort für Gott im Alten Testament, die wichtigste Eigenschaft ist Barmherzigkeit, und in der hebräischen Sprache ist Barmherzigkeit verbunden mit dem Mutterschoß. Das Gefühl, dass eine Mutter für ihr Kind hat, es bleibt immer mein Kind, egal was es tut. Das ist die Mitte der Schrift, die Vergebung, die Versöhnung mit Gott und mit den Menschen. Und das ist nicht nur im Neuen Testament so bei Jesus, sondern eben auch schon im Alten Testament. Es ist der gleiche Gott, väterlich, mütterlich, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und dann ist das andere irgendwie auch wichtig. Das kommt ja auch mit vor, und mit Absicht kommt es mit vor. Wir reden von der Allmacht Gottes, das hast du schön formuliert, als Hoffnungsbegriff. Wir reden von der Allmacht Gottes, um uns daran zu erinnern, dass Gott wirklich auch was tun kann und dass man auf ihn hoffen darf. Man könnte sich ja auch Gott als Vater so ein bisschen so vorstellen, wie man sich im Klischee den typischen Waldorfvater vorstellt. Ja, der sitzt so am Rand vom Sandkasten und sagt, ach du Maximilian, ich habe dir jetzt aber schon 10-mal gesagt, dass du das andere Kind nicht mit der Metallschippe auf den Kopf schlagen sollst. Guck mal, das blutet schon. Es wäre aber nett, wenn du damit aufhören würdest. Und manche Leute stellen sich ja Gott so vor. Ja, der gibt gute Ratschläge und sagt, ach, ihr könntet dieses machen, ihr könntet jenes machen, aber er hat keine, er setzt es nicht durch. Und dann ist ja vielleicht gut und schön, aber wenn ich der bin, der den auf den Kopf kriegt, wenn ich der bin, der gemobbt wird, wenn ich der bin, der unterdrückt wird, dem es schlecht geht, der von anderen an die Wand gestellt wird, dann ist es kein Trost. Dann brauche ich einen Gott, der auch was tut. Dann brauche ich einen Vater, der auch Macht hat. Und ich sage mal, ich bin Vater, ich erlebe das zunehmend, je älter meine Kinder werden, umso ohnmächtiger werde ich. Meine Kinder merken es hoffentlich nicht so schnell wie ich, ja, aber alle, die Eltern sind, kennen das. Vor wie vielen Dingen man Kinder nicht schützen kann und wie man hoffen muss, dass es doch gut geht und wie man vertrauen muss auf einen größeren Vater, eine größere Mutter sozusagen, die am Ende doch dafür sorgt, dass es gut wird. Dafür steht dieser Gedanke, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, der auch Kraft hat, der auch was kann. Und klar kann man jetzt sagen, ja, aber wenn er was kann, warum tut er denn so wenig und warum gibt es all die schlimmen Dinge auf der Welt? Und ja, gibt's. Deshalb ist es ein Hoffnungssatz. Es ist ein Satz, der mir Mut macht, mit Gott im Gespräch zu bleiben, auch in den schwierigen Situationen. Und wenn es mir geht wie Hiob, das war am Kirchentag Thema, wenn ich so viel Schlimmes erlebe, so lange mit Gott zu ringen und zu sagen, wieso ist das so, du hast doch Kraft, du kannst doch was ändern, warum wirst du nicht anders? So lange, bis ich für mich eine Antwort kriege und spüre, entweder wird es anders oder ich kann damit leben und kann es aus Gottes Hand auch nehmen. Aber das gehört eben dazu, wir haben einen Vater im Himmel, aber der kann auch was. Wir haben einen Vater im Himmel, der sieht und der hört, wie es dir geht, und der kann dir wirklich helfen. Der tut was. Umgekehrt, die Grammatik ist wichtig, die Gewichtung. Wir beten nicht die Macht an sich an. Und wir beten nicht die Herrlichkeit auf dem Thron an. Manchmal hat man, bei uns Christen ja den Eindruck, wir werden verliebt in die Macht und in die Herrlichkeit und in den Thron und in den Erfolg und ins Gelingen und ins Wachstum. Nee, das Hauptwort. Das Hauptwort ist die Väterlichkeit Gottes. Das Hauptwort ist die Barmherzigkeit, ist die Liebe, die sich sogar ohnmächtig machen kann, die Macht loslassen kann aus lauter Liebe. Und dann freuen wir uns, dass dieser väterliche und mütterliche, barmherzige Gott, dass der auch Macht hat. Und dass diese Liebe, dass die Kraft hat und dass die stärker ist als die Gewalt und dass die stärker ist als der Druck und dass sie am Ende alles überwindet. Und das ist übrigens eine Stärke des apostolischen Glaubensbekenntnisses, dass es die Reihenfolge und die Gewichtung sehr durchdacht immer wieder anbietet. Es ist ja nicht die Bibel, dieses Glaubensbekenntnis. Das darf man kritisieren, das darf man gut oder schlecht finden, da darf man sagen, würde ich aber anders gewichten. Aber es ist sowas wie eine Lesehilfe, wo man immer wieder gucken kann, wie hängen die Dinge eigentlich zusammen und was ist wie wichtig. Kann man ruhig übrigens, wenn wir das Glaubensbekenntnis, wir sprechen das ja immer mal, kann man immer mal drüber nachdenken zwischendurch. Warum ist das eigentlich so, dass das zum Beispiel zu richten die Lebenden und die Toten, dass das bei Jesus angesiedelt ist, im zweiten Glaubensartikel, und nicht beim dritten, wo dann vom Himmel die Rede ist und von der Ewigkeit. Warum schiebt das zu Jesus? Naja, damit wir wissen, vor dem muss ich mich nicht fürchten. Das ist ein gnädiger Richter. Oder warum ist das eigentlich so, dass die die Vergebung der Sünden, dass sie an den Heiligen Geist geknüpft ist und dann an die Gemeinschaft der Heiligen. Ja, warum? Weil in dem Moment, wo mir vergeben wird, auch dem anderen vergeben wird. Und weil in dem Moment, wo ich Vergebung annehme, Gemeinschaft entsteht, wo ich auch vergebe. Also viele so Gedanken, die wirklich klug sind, so nebenbei. Deshalb ist es gut, sich mit diesem Bekenntnis auch immer mal zu beschäftigen. Aber zurück zu diesen beiden Begriffen. Den Vater, den Allmächtigen. Das eine ist das Hauptwort und das andere ist auch wichtig. Und ich möchte es noch einmal konkret als Beispiel machen. Ich habe mal sowas wie einen väterlichen Alleinherrscher gekannt. Alleinherrscher war er nicht so ganz, wäre er vielleicht gern gewesen. Das war ein Superintendent, der damals in Potsdam mein Projekt Kirche im Kiez ziemlich mitbefördert hat. Der hatte sowas, so ein bisschen Gutsherrenart, ja. Was er entschieden hat, das hat er auch durchgekriegt und musste nicht immer genau nach Protokoll gehen. Und er hatte so ein paar Kumpels, mit denen war er ein bisschen dichter, mit denen hat er schon mal geklüngelt und die haben dann in der Synode in seinem Sinn abgestimmt. Ich verdanke dem viel, weil er das Projekt damit auch durchgekriegt hat. Und es gab dann den engeren Zirkel, die gingen mit ihm in die Sauna und da haben sie alles schon mal durchdiskutiert. Und mit manchen von denen war ich auch befreundet. Und die sagten dann, boah, du müsstest auch mal dabei sein. Ich sage, erstens bin ich nicht eingeladen. Und zweitens möchte ich das nicht, weil das ist mir zu dicht. Und ich hab vor dieser Art, wenn man so klüngelt und wenn der Herrscher sozusagen Gunst verteilt, ich hatte da lieber ein bisschen Abstand, ist mir nicht geheuer. War dann auch 2 Jahre später, war der Mensch abgesägt. Anderes Thema. Aber das war ein väterlicher Typ, aber du wusstest, in dem Moment, wo seine Ziele woanders hingehen, geht er auch an dir vorbei. Und jetzt, wenn man umdreht, der allmächtige Vater, da beschreibt Jesus, wie ist er eigentlich? Jesus sagt, stellt euch den allmächtigen Vater, stellt ihn euch vor wie einen Mann, der 2 Söhne hat. Und der eine sagt, Vater, ich will weg, ich habe die Schnauze voll. Du bist schon so gut wie tot für mich, gib mir alles, was mir zusteht, gib mir die Hälfte vom Vermögen. Und der allmächtige Vater, der sagen könnte, Frechheit, den schlage ich windelweich, das lasse ich nicht zu, dem prügel ich Verstand rein. Macht er nicht. Und der allmächtige Vater, der sagen könnte, den sperre ich ein, den halte ich fest. Macht er nicht. Und der allmächtige Vater, der sagen könnte, okay, ich lasse dich gehen, aber bitte sieh zu, wie du klarkommst, von mir kriegst du keinen Cent. Macht er nicht. Sondern der allmächtige Vater sagt, da hast du und du kannst gehen. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht und er geht und er verjubelt alles und er landet bei den Schweinen und bei den Schweinen erinnert er sich und sagt, boah, beim Vater geht's sogar den Angestellten und sogar den Sklaven besser als mir. Ich gehe zurück und sage, kann ich nicht bei dir wieder anfangen? Und der allmächtige Vater, der da sitzen könnte und sagen könnte, ich bin zufrieden mit mir, ich brauche niemand. Was macht er? Er sitzt am Fenster die ganze Zeit und er guckt, ob der nicht irgendwann zurückkommt. Und er sieht ihn kommen und er rennt ihm entgegen. Der allmächtige Vater. Und der stinkt nach Schweiß. Und er umarmt ihn und sagt, schön, dass du wieder zu Hause bist. Und er gibt ihm den Siegelring, den Machtring. Sofort. Und er sagt, wir machen Fass auf, wir feiern das, wie schön, dass du wieder da bist. Der allmächtige Vater. Und dann ist noch der andere Bruder. Und er sagt, das ist ungerecht, ich gehe da gar nicht mit rein, das ist Schweinerei, der zieht den vor. Und was macht der allmächtige Vater? Er geht nicht raus und sagt, du kommst jetzt rein und freust dich. Nein, er geht hin und redet mit ihm und sagt, wieso eigentlich? Wieso bist du so wütend? Und er erklärt ihm, was das bedeutet. Und er lässt es offen. Und er lässt dem anderen Sohn die Entscheidung, will ich dabei sein, will ich mitfeiern oder nicht? So stellt Jesus uns diesen Vater vor. Und es ist ganz klar, wo die Gewichtung sitzt. Bei der Barmherzigkeit, bei der Großzügigkeit, bei der Väterlichkeit und Mütterlichkeit. Und wir glauben daran, dass in dieser Haltung Gottes, dass darin auch seine Kraft steckt. Und dass es nicht 2 verschiedene Sachen sind, sondern dass genau so Gott Herzen bewegt, Menschen bewegt, uns bewegt und diese Welt bewegt. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.